ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich habe das große Glück, interessanten Menschen meine Fragen zu stellen. Fragen, die hoffentlich auch eure Fragen sind oder auch manchmal Fragen, an die ihr vielleicht gar nicht gedacht hättet. Im Talk mit Thies Podcast findet ihr zum Beispiel Begegnungen mit Bestsellerautorin Jojo Moyes, Fußballerin Julia Gwynne oder Schauspielerin Hannah Herzsprung.
Ich habe halt dann beim Vorspielen gesagt, ich spiele euch jetzt, ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt war, für Elise. Dann war es der Flohmals.
Besonders gern treffe ich Menschen, die mit einem Bereich zu tun haben, zu dem ich bisher noch gar nicht so richtigen Zugang hatte. Und deshalb spreche ich in dieser Folge mit einer Frau, die den Boxsport über alles liebt. Sie ist eine international gefragte Punkte- und Ringrichterin, Diana Milani.
Talk mit Thies.
Als Frau ist es eben so, das habe ich schon früh gelernt, im Boxbereich immer 200% zu geben. Der Eingang ist die geöffneten Beine einer Frau und da geht man dann durch. Und also bin ich hin, habe gesagt, ich möchte bei euch boxen. Und die haben gesagt, nö, du willst nicht bei uns boxen, glaub mir das. Man hat die Karriere dieser Kämpfer in der Hand und für jeden Boxer, der in den Ring steigt, ist sein Kampf eine Weltmeisterschaft. Yay! Und dann wusste ich, was kommt. Mein Name und 20.000 Leute buhen. Aber richtig. Das komplette Stadion gegen einen. Die Security kam. Früher war es eher, versucht man die männlichen Kollegen nachzuahmen. Und jetzt spreche ich eher mit denen, als seien es meine Kinder.
Diana Drews Milani ist eine der international bekanntesten Punkt- und Ringrichterinnen dieses Landes. Sie war die erste Ringrichterin Deutschlands, die internationale Profiboxkämpfe geleitet hat bei Frauen und bei Männern. Sie war zunächst selber Boxerin, dann Trainerin. Jetzt ist sie international gefragte Offizielle. Sie ist damit ein wunderbares Beispiel für Beharrlichkeit und Leidenschaft. In diesem Podcast erzählt sie von den Anfängen. Da musste man sich auch erst einmal durchsetzen als junges Mädchen. Dann, warum sie als Frau immer 200% geben muss und wie man als Ringrichterin Autorität und Respekt bekommt. Es ist ein ganz spannender Einblick in den Ring, aber wir erfahren auch, was außerhalb oder vor dem Kampf passiert. Denn den Respekt, den holst du dir vor dem Kampf. Es ist ganz lustig, wie wir uns begegnet sind. Wir haben uns im Zug getroffen, denn sie stieg ein am Frankfurter Flughafen in meinen ICE, setzte sich neben mich und ich erfuhr dann, dass sie gerade von einer Boxnacht im Ausland kommt. Und so kamen wir ins Gespräch. Sie erzählte dann, dass sie in der ganzen Welt Profiboxkämpfe leitet und permanent unterwegs ist. Von Las Vegas bis nach Kasachstan für Boxkämpfe, aber auch für die diversen Schulungen der diversen Verbände. Ansonsten leitet sie mittlerweile hauptberuflich einen Sportverein in München, wo sie zu Hause ist. Und in München haben wir uns auch getroffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gespräch sogar euer Interesse fürs Boxen ein bisschen weckt und ihr auch den Wunsch habt, da beim nächsten Mal im Fernsehen etwas genauer hinzuschauen, sowohl auf die RingrichterInnen wie auch auf die Boxer. Es ist auf jeden Fall ein ganz interessanter, sympathischer und auch unterhaltsamer Einblick in einen sehr anspruchsvollen Job. Mir hat's großen Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.
Ein Podcast von SWR3.
Diana Milani. Guten Tag, hallo.
Hallo, Christian.
Oder nennst du dich bei deinem Vollnamen? Nein. Drews Milani oft.
Nein, eigentlich gar nicht. Als ich geheiratet habe, habe ich nicht gewusst, wie nervig ein Doppelname ist.
Deswegen oder?
Habe ich ihn angenommen. Und je nerviger es wurde, desto mehr habe ich ihn abgelegt und bin eigentlich bei meinem Mädchennamen. Zum Glück kann man das. Weil, also, ich meine, es ist nicht Kramp-Karrenbauer, es ist etwas einfacher zu sprechen, aber es ist super nervig.
Ja. Denn wenn man nach dir googelt, findet man eigentlich überwiegend diesen Doppelnamen. Und dann denke ich immer, also der Herr Drews ist natürlich ein super netter, er ist ja auch ein ganz bekannter Boxkommentator, aber irgendwie dieser schöne Name Diana Milani wird ja schon so ein bisschen versaut, ne, durch das Drews da drin.
Ja, ich finde es auch und ich lege es immer mehr ab wieder.
So, du bist eine der international bekanntesten Punkt- und Ringrichterinnen im Boxen, eine der wenigen Frauen, die Profikämpfe machen. Mhm. Wie viele gibt es eigentlich im Profibereich?
Es gibt tatsächlich immer mehr. Als ich angefangen habe, war ich die Einzige in Deutschland. Und In Europa waren, glaube ich, auch nicht so viele. Im Amateurbereich waren immer einige, aber bei den Profis eben nicht. Hauptsächlich da in Amerika. Und jetzt mittlerweile sind in Deutschland allein, glaube ich, schon 3 Profi-Ringrichterinnen. Also es ist natürlich immer noch im Vergleich zu den Männern wenig, aber es wird mehr. Es gibt in Polen eine, es gibt in Italien eine. So, wir also in England eine ganz tolle neue Ringrichterin. Also es wird langsam.
Schön. Wir wollen ein bisschen sprechen über deinen Weg zum Boxen und natürlich kriegen wir ein paar schöne Einblicke auch in deine Tätigkeit als Punkt- und Ringrichterin.
Genau.
Ja, du bist permanent unterwegs, das ganze Jahr über und zwar wirklich in der ganzen Welt. Wo kommst du gerade her? Wo bist du so braun geworden?
Nee, das war jetzt tatsächlich wirklich nur privat, weil ich jetzt ganz ruhig war die letzten 1,5 Monate. Also im August ist sowieso immer sehr wenig, ist immer Pause. Okay. Und ich habe mir vorher ja auch Pause gegönnt. Das war jetzt viel Familie. Ich habe einen 98-jährigen Onkel, den ich noch besuchen wollte. Oh. Und habe ich einiges abgesagt tatsächlich. Es ist das erste Jahr, dass ich das überhaupt gemacht habe, jemals was abzusagen. Und es hat gut getan, meine kleine Pause. Und jetzt freue ich mich aber wahnsinnig, wenn es im September dann wieder losgeht.
Als nächstes fliegst du wohin? Denn du bist wirklich mehr oder weniger jedes Wochenende, also plus minus, in der ganzen Welt unterwegs. Und wir reden von Kasachstan bis Las Vegas, dass du überhaupt privat noch in den Urlaub fliegst.
Selten. Also das habe ich versucht immer oder bin immer mit den Kindern natürlich in den Urlaub geflogen. Jetzt sind meine Kinder, mein Sohn wird 18, meine Tochter wird 22. Die wollen jetzt nicht mehr so gerne mit mir, also nicht mehr so lang. Und von dem her versuche ich es jetzt tatsächlich, meine Urlaube an schöne Ziele anzuhängen. Und jetzt geht's nach Las Vegas. In Las Vegas war ich nun schon ein paar Mal. Ist jetzt etwas uninteressant. Ich war noch nie in San Francisco und jetzt hänge ich ein paar Tage dran. Mein Mann begleitet mich und dann fliegen wir nach San Francisco und fahren mit dem Auto runter nach Las Vegas und dann ist eben Las Vegas beruflich. Ja. Dann geht's wieder zurück.
Es sind Schulungen, für die du unterwegs bist. Es sind Boxkämpfe, für die du unterwegs bist. Wir beide sind uns im Zug begegnet. Du kamst gerade aus Doncaster in England, bist in Frankfurt Flughafen zugestiegen. Du hattest quasi eine Stunde geschlafen, glaube ich, in der Nacht, ja, weil ihr direkt morgens vom Hotel abgeholt wurde zum Flughafen. Dann haben wir uns Samstagmorgen gesehen. Du musstest in Ludwigshafen aussteigen, weil du mit einer Stunde Schlaf dann gleich ein Seminar hattest in Ludwigshafen. Was ich auch spannend fand, das ist ein Cutman-Seminar.
Ja. Genau, also sowas mache ich dann halt privat, weil es hilft mir als Ringrichter, wenn ich weiß, wie die Cutmen arbeiten.
Und Cutman ist, das ist so ein Puffer zwischen Boxer und Trainerteam und den Ringrichtern. Oder du bist dazwischen als Cutman. Nee. Heißt es Cutwoman? Nein, ist
doch
kein
Cutwoman
Puffer.
Es heißt Cutwoman.
Also als Cutman. Klingt wie Catwoman. Das ist viel cooler als Cutman. Weißt du, Catwoman.
Ich bin Cutwoman. Die sind auch sehr cool. Es gibt auch ein paar Cutwomen, die da sind. Aber ja, nee, es ist tatsächlich ein Teil des Teams, der Boxer. Und die sind dafür da, eben die Cuts zu korrigieren, die Hände zu bandagieren. Irgendwie, wenn eine Schwellung da ist, versuchen die eben, soweit es geht, zu behandeln. Und für mich ist es eben ganz wichtig, was wird geschult? Wie schulen sie das Bandagieren? Weil ich prüfe die Bandagen. Ich möchte wissen, was die da machen. Und, und ich muss auch sehen, es gibt ja nur, eigentlich dürfen sie so gut wie gar nichts benutzen, außer Adrenalin, weiße Vaseline und Wasser.
Sie dürfen Adrenalin benutzen?
Ja. Die dürfen Adrenalin benutzen, um den Cut zu stillen, aber das dürfen sie auch nicht selber mitnehmen, sondern es wird ausgehändigt von den Ärzten vor Ort. Also man erlebt alles Mögliche am Ring. Da werden Sachen verwendet, wo man denkt, ihr wisst, ihr bestraft eure eigenen Kämpfer. Und deswegen ist es so wichtig, mal zu gucken, wie arbeiten die?
Ja.
Und den Neuen zu sagen, wie dürft ihr überhaupt arbeiten von unserer Seite?
Euch am was benutzen die? Wenn du sagst, ihr bestraft eure eigenen Kämpfer.
Naja, was gern genommen wird, als würden wir das nicht riechen, ist irgendwas mit Minze natürlich. Okay. Weil da ist der eigene Kämpfer, für den ist es angenehm, der kann besser riechen, kann besser durchatmen und bekommt mehr Sauerstoff. Der Gegner, wenn er das auf den Handschuh oder ins Auge bekommt, der kann eben, dann tränen die Augen, das kann wirklich unangenehm sein. Einen Cutman, sehr, sehr netten, sehr guten Cutman, habe ich gehört, der wollte Cayennepfeffer auf den Cut packen. Das geht
aber
nicht.
Aber warum?
Das geht dann so gut zu, aber es ist brennt natürlich, hat er gesagt. Ich habe es nie ausprobiert.
Das würde mich mal interessieren, ob das wirklich so ist, dass das Fleisch so schnell reagiert und sich zusammenzieht, damit nicht noch mehr Pfeffer in die Wunde kommt, ob der Mensch so funktioniert.
Aber wenn es läuft, ins Auge läuft, also es sind natürlich Sachen, die sind illegal. Oder auch die Hände vorher einzucremen mit irgendwas Durchblutendem, darf man nicht. Also Dinge. Und da ist es gut mal zu wissen, wie arbeiten die, und dann hat man nochmal so einen anderen Einblick. Und das auch selber auszuprobieren natürlich.
Du kannst Nasen richten?
Nee, das würde ich mir nicht zutrauen. Ich habe jetzt eben, wie man mit diesem Eisen, mit diesem Kühleisen, das ist eine spezielle Hand, ja, so eine spezielle Technik, um das runterzudrücken. Das wusste ich vorher auch nicht. Das habe ich ausprobiert und Hände bandagiert, ohne Ende hin. Also ich könnte jetzt...
Ist das so kompliziert, Hände zu bandagieren?
Also man sieht die unmöglichsten Bandagen. Also wenn ich da bin, ich achte nur drauf, dass es regelkonform ist, aber ob sie gut bandagiert ist am Ende, ist es nicht mein Problem, und ich bin nicht da, um denen was zu lernen, aber ich sehe halt die unmöglichsten Bandagen.
Die, was dann sozusagen verhindern, also ist die Hand da nicht stabil?
Die Hand ist nicht stabil, genau.
Darum geht's, um Stabilität.
Ja, das ist dann eben ist die Gefahr, und so ein Handknochenbruch. Gerade innen, die Hände, die Knochen sind ja so weich, also da hat man ewig was von. Das ist, wenn die nicht ordentlich bandagiert sind, das ist fürchterlich. Und viele wissen einfach nicht, wie es geht.
Und was gehört sonst noch alles, sag ich mal, zur Tätigkeit eines Cutmans, wenn eine Wunde zugefügt wurde? Wenn eine Nase ganz offensichtlich gebrochen wurde, wird dann sofort abgebrochen oder wird dann, nein? Wird weitergeboxt?
Bei den Amateuren schon. Also okay. Es kommt drauf an, auf welchem Level bei den Amateuren man ist, aber grundsätzlich ja. Weil Amateure oder olympisches Boxen nennt sich das ja eher, weil die ja auch da hingehen können, die haben alle meistens noch einen anderen Job. Also das ist deren Hobby. Mhm. Und da geht immer die Gesundheit vor, aber da ist ganz wichtig, zu viel Blut sollte nicht sein. Die können am nächsten Tag, sollen sie auch in die Arbeit gehen können und so weiter. Also es ist einfach, da wird viel schneller abgebrochen. Da ist es ja auch, da kann man im Stehen anziehen, einfach um deren Gesundheit zu schützen. Beim Profiboxen haben die sich das als Beruf ausgesucht. Wenn man sagt, wir verhindern, dass sie sich verletzen, dann können sie nicht aus der Kabine raus. Das geht nicht. Wir verhindern ungewollt oder unnütze Verletzungen, aber mit gewissen Verletzungen, das ist einfach die Sportart, muss man leben, und deswegen, dafür haben sie einen Cutman. Und
Cutman richtet Nasen.
Also wenn er das schafft, das gerade hinzubiegen, dass er weiter atmen kann, okay, ist natürlich angenehm. Ich weiß nicht, ob es immer klappt, aber hauptsächlich ist es eben auch wirklich dafür, erstmal die gut bandagierten Hände und auch die Cuts zu stillen. Denn es ist nichts unangenehmer, als wenn dir permanent Blut ins Auge läuft oder in den Mund läuft. Das erstmal zu stillen, damit es nicht weiter aufgeht und wir den Kampf nicht abbrechen müssen und damit ich besser auf den Kampf konzentrieren kann.
Geht aber auch um den Gegner beim Blut, oder? Also beim Fußballspielen darf der Profi zum Beispiel nicht aufs Feld wieder, bevor diese Wunde einfach komplett abgedeckt ist, also auch aus Infektionsgründen. Oder nee, da, ist es beim
dürfen,
Boxen?
Nein, die dürfen bluten.
Ach, das ist beim Boxen egal?
Die dürfen tatsächlich bluten. Also sie müssen natürlich immer einen AIDS-Test machen.
Okay. Mhm.
Und sie haben ja auch vor jedem Kampf die ärztliche Untersuchung und müssen eben diesen AIDS-Test vorbringen, was natürlich nicht, die können ja auch auf dem Weg dahin sich infizieren, das weiß man natürlich nicht. Ein gewisses Risiko ist da, das kann man nicht minimieren. Aber nee, Blut ist da.
Also okay. Blut. Du kommst aus Hamburg, da gibt es auch namhafte Boxvereine. Mhm. Wann hast du dich denn das allererste Mal, in welchem Alter, für Boxen interessiert?
Das muss im Kindesalter gewesen sein, Wahnsinn. Als ich die Kämpfe gesehen habe im Fernsehen.
Mit dem Vater oder was?
Aha. Aber es waren halt große Kämpfe, die fand er auch gut, die haben wir zusammen gesehen. Aber er wollte nie, dass man ins Boxen geht. Also er wollte schon, ich glaube, er wollte mich schon eher als jung haben. So, er hatte Töchter und fand das ein bisschen blöd und hätte, glaube ich, auch ganz gern einen Sohn und hat mich ins Judo geschickt und ins Karate geschickt und solche Sachen schon. Aber Boxen war jetzt nicht so das, was er toll fand. Also mein Vater kommt aus Persien und da ist Ringen ganz groß. Er war auch immer Ringer und wir hätte gern, dass man in die Richtung geht. Boxen überhaupt nicht, und das wäre nicht gegangen. Und das habe ich dann selber, also ich habe, das hat ja, es hat mich infiziert, diese Sportart. Das bis heute bin ich es nicht losgeworden. Also ich liebe diese Sportart und wollte es unbedingt machen und musste mich selbst informieren. Und wenn du in Hamburg bist, gehst du in die Ritze, wenn du nichts mit Boxen zu tun hast.
Die Ritze, das ist so eine Boxkneipe.
Genau, es ist auf dem Kiez so eine Boxkneipe. Ja, um das ein bisschen zu veranschaulichen, der Eingang ist die geöffneten Beine einer Frau und da geht man dann durch und kommt rein. Früher haben die noch oben ohne bedient und da liefen Pornos überall. Das ist jetzt nicht mehr so.
Aber es war damals so, als du reingekommen bist.
Es war damals
auf der Reeperbahn.
Auf der Reeperbahn nach der Schule mit meinem Schulranzen bin ich dann da rein und wusste ja, im Keller haben sie Boxen, weil das weiß jeder, der in Hamburg ist. Und eben meine Familie kennt halt nichts mit Boxen, keine Boxvereine, nichts. Es gab kein Internet, was soll man machen? Also bin ich hin, habe gesagt, ich möchte bei euch boxen.
Wie alt warst du?
16, 17, okay. 17, irgendwie sowas.
16, 17 mit Schulranzen rein in die Ritze, okay.
Genau, also nicht mehr so ein Pferdchen-Schulranzen, sondern schon so ein Rucksack. Stimmt, aber genau, und die haben gesagt, nö. Ich habe gesagt, ich möchte es aber. Also ich möchte boxen und ich weiß, bei euch gibt es Boxen. Also ja, jetzt bleibe ich. Bin ich hier und ich bleibe. Und dann sagt er, nee Mädel, du willst nicht bei uns boxen. Glaub mir das. Doch, ich möchte. Und sagt, nee. Und dann hat er mich hingesetzt, hat mir, ich weiß nicht, was ein Cola, Wasser, irgendwas zu trinken gegeben, hat gesagt, warte mal. Und dann hat er mir eine Liste aufgeschrieben mit Telefonnummern und Boxclubs. Und hat gesagt, so, du gehst jetzt bei uns raus und rufst die an. Und da findest du schon einen Verein für dich und das machst du dann.
Okay.
Und dann habe ich meinen Boxclub damals, den HBC Heros, für mich entdeckt und habe da angefangen zu boxen.
Mission accomplished.
Ja.
Erstmal. Aber warst du generell ein Mädchen, das auch zum Beispiel gerne gerauft hat? Warst du so ein Tomboy, wie man ja sagt? Warst du so eine? Bist du ständig auf Bäume geklettert?
Ja.
Action pur.
Ja, also vielleicht schon. Nicht Action pur, aber schon immer auf Bäume geklettert. Also alles, was zu Mädchen hat. Also He-Man-Figuren als Kind, keine Barbie-Figuren.
Keine Barbie-Figuren.
Solche Sachen. Okay. Also schon eher in Richtung Junghaft als Mädchen.
Okay, dann passt das ja. Und dann hast du deinen Boxverein gefunden.
Dann habe ich meinen
Boxverein
gefunden.
Bist du Jürgen Blin jemals begegnet?
Ja, der war bei uns im Boxverein.
Der war bei eurem Verein.
Bei uns im Verein, dem bin ich mehrfach begegnet. Ein wunderbarer Mann.
Europameister gewesen, hat gegen Muhammad Ali geboxt. Ich war mit seinem Sohn in einer Fußballmannschaft.
Oh.
In Schwarzenbeek. Oh. Weißt du, in der Nähe von Hamburg. Mhm. Und deswegen. Und wir kannten Jürgen Blin, der hat mal gegen Ali geboxt und hat dann aber auch unter der Hand erzählt, man darf es jetzt, glaube ich, auch erzählen. Er hat sich dann irgendwann freiwillig hingelegt, weil er als Europameister, als Amtierender, dann doch so verprügelt wurde von Ali, dass er irgendwann auch sich freiwillig hingelegt hat.
Aber er ist schon ein paar Runden gegangen. Also
das glaube ich schon, ne?
Also es hat sich nicht sofort hingelegt. Er war natürlich für uns, wir waren so stolz, so jemanden bei uns im Verein zu haben, ist natürlich eine Legende.
Oder?
Und dann noch so sympathisch dazu. Also hat alles gepasst.
Hat dann, ich weiß nicht, bis zum Schluss wahrscheinlich einen Imbiss am Hamburger Hauptbahnhof gehabt. Vorher hatte er den dann in Schwarzenbeek, wo ich aufgewachsen bin. Da hatte er den Imbiss. Und dann zuletzt, weiß nicht, 30 Jahre und länger wahrscheinlich noch in Hamburg auf dem Hauptbahnhof.
Mhm.
Und ach krass. Hat er noch aktiv eigentlich so aus Hobby mal geboxt bei euch im Verein?
Nee, er ist immer mal vorbeigekommen.
Ja.
Also er hat uns auch korrigiert, wenn wir am Sandsack waren. Das hat er schon gemacht und war natürlich immer darauf bedacht. Jetzt sieht man es auch zum Beispiel, die Boxer nutzen ihre Führhand so wenig. Also gerade wenn es große Boxer sind und ich bin 1,62, aber für mein Gewicht war ich eine große Boxerin.
Ja.
Und Entschuldigung. Und da habe ich... Ja, hat er uns immer korrigiert und gesagt, ihr müsst die Führhand, ihr müsst rein mit der Führhand, raus mit der Führhand. Das heißt, im Boxen ist es eben Stechen. Stich mit der Führhand, Stich vor, halt deinen Gegner weg und arbeite dann, benutzt die Schlaghand wirklich nur für die richtigen Schläge.
Und die Führhand, was macht man mit der Führhand?
Du führst quasi deinen Gegner. Du setzt den dahin, wo du ihn hinhaben willst. Du kannst ganz leichte, lockere Schläge setzen, dass er sich nicht bewegen kann. Du positionierst dir deinen Gegner. Beschäftigst ihn aber auch so lange, dass er dich eben nicht unbedingt schlagen kann. Und dann setzt du den richtigen Knall.
Alles klar. Die wird zu wenig verwendet.
Die wird
heutzutage
zu wenig.
Hat Jürgen gesehen.
Hat Jürgen damals schon gesehen. Und ich sehe es heute immer noch. Ich meine, da bin ich natürlich von Jürgen da gestraft oder geschult, dieses Auge, dieses, warum nutzt ihr nicht die Führhand? Das hat er doch schon gesagt.
Ja, wie kurios, oder? Dass wir ein gemeinsames Glied haben, das uns sozusagen verbindet.
Ja.
Jürgen Blin, einer seiner Söhne, ist auch Boxer geworden. Weißt du davon was? Der hat mal geboxt.
Nee, ich weiß davon nicht, tatsächlich gar nichts. Okay. Mein Mann hat es mir mal erzählt, aber so richtig mich da informiert habe ich.
Okay, habe ich nur in der Zeitung gelesen. Okay, du bist also dann im Boxverein gelandet.
Genau.
Und warst du nicht das einzige Mädchen?
Es war eine Frau noch da, die hat Breitensport gemacht und sich trainiert. Und sonst war ich das einzige Mädel da im Verein.
Manche boxen einfach nur, um sich fit zu machen. Die haben Spaß an diesem Sparring die müssen nicht unbedingt Wettkämpfe boxen. Wolltest du Wettkämpfe boxen?
Am Anfang nicht. Ich wollte einfach nur ein bisschen trainieren und das Boxen kennenlernen. Und dann wurden immer die Wettkämpfer rausgezogen nach dem Aufwärmen und durften so ein Special-Training machen. Und da wurde man dann eben, musste man gut genug sein, dass man rüber durfte. Und dann kam der Ehrgeiz, da wollte ich auch hin. Und
also du bist ehrgeizig.
Ja, doch. Und dann bin ich halt, habe ich so lange so trainiert, dass ich auch rüber durfte zu den Wettkämpfern. Und dann wollte ich auch Wettkämpfe machen. Und dann ist es einfach, dann kam es so meinem Trainer, habe ich ein tolles Verhältnis heute noch. Und der hat immer mich nur mein Mädchen genannt, war ja auch keine andere da. Das war dann
mein Mädchen.
Mein Mädchen.
Der kam aber nicht aus Norddeutschland dann.
Der kam aus der Türkei.
Ach, aus der Türkei.
Mein Mädchen, komm. Und und das war immer toll.
Wann hast du deinen letzten Boxkampf gehabt? Wann war Schluss für dich?
Das war 2002 tatsächlich. Norddeutsche Meisterschaft. Da wurde ich Vizemeister. Allerdings muss ich, um ehrlich zu sein, habe ich nur einen Kampf bei der Meisterschaft bestritten. Und es waren ja wenig Mädels. Und dann den habe ich verloren und bin aber automatisch Vize. Aber
das klingt so gut.
Wenn ich das weggelassen hätte.
Ohne einen Kampf zu gewinnen, Vizemeister zu werden.
Genau.
Ja, das klingt gut, ja.
Ich habe auch tatsächlich vorher noch geführt und dann habe ich eins auf die Nase bekommen, das hat mich irritiert. Musste mich erstmal wieder reinfinden, dann konnte man die Blutung nicht stoppen und dann RSC heißt das, oder hieß es damals, heißt es jetzt wieder, Referee Stops Contest. Und dann habe ich dadurch verloren und konnte leider nicht über die Runden gehen. Das ärgert mich bis heute. Und dann bin ich schwanger geworden und habe dann immer noch weiter trainiert tatsächlich bis zum Geburtstermin, aber nicht mehr.
What?
Nicht mehr.
Also trainiert im Sparring?
Sparring nicht mehr, nee, sondern tatsächlich nur das Training mitgemacht, aber schon auch so ein paar Partnerübungen.
Okay, weil das ist ja durchaus riskant, als Schwangere zu boxen. Aber
ich habe meinen Arzt gefragt und er meinte, wenn man das schon länger gemacht hat, also man dürfte es jetzt nicht neu machen und wenn man es länger gemacht hat, dann ist das gar kein Problem. Dann habe ich mir so Bänder um den Bauch gewickelt, um den zu stabilisieren, als der größer war, weil es beim Seilspringen halt ein bisschen unangenehm dann wurde. Und wir hatten einen Feuerwehrmann da. Ich habe den gefragt, ob er schon mal Kinder auf die Welt gebracht hat. Sagt er, ja, ist kein Problem. So, ja, dann bin ich ja sicher hier.
Aber du hast dann doch noch gewartet, bis irgendwo ein Krankenhaus in der Nähe war.
Genau, wenn es passiert.
Es passierte jetzt nicht beim Boxen.
Nein, es passierte nicht dort. Ja.
Okay, aber wir merken schon, was für eine Leidenschaft für den Boxsport vorhanden ist. Den wir ja alle nicht wirklich beurteilen können. Also wenn wir Laien Boxen gucken, dann fragen wir uns natürlich ab und zu, warum? Warum macht man das? Gerade wenn es wirklich, wirklich so schlimm wird, dass Knochen brechen und wenn es nur in der Nase ist, das Blut fließt und das Auge schwillt zu und du hast einen Cut an der Stirn. Irgendwann verstehen wir normalen ZuschauerInnen ja überhaupt gar nicht, warum man diesen Sport macht. Ja, warum müssen sich Menschen verprügeln? Du hingegen hast schon sehr früh eine ganz andere Feinheit natürlich, wenn nicht sogar eine Philosophie darin entdeckt, oder? Was ist Boxen für dich?
Es ist eine Strategie. Ja. Also es ist eben nicht nur draufhauen und es ist nicht nur Aggressivität, sondern es ist ganz, ganz viel Teamgeist dahinter. Denn man steht zwar allein im Ring, aber man hat das ganze Team dahinter. Man geht in den Sport, in den Boxclub und da ist ja auch, das ist eine Familie, die man da hat. Und es, wie es wahrscheinlich immer im Kampfsport ist, es hat jeder seine Geschichte, der in den Kampfsport geht, hat jeder irgendwas mit sich rumzuschleppen. Und da hilft der Kampfsport, Disziplin dir zu zeigen, Respekt anderen Leuten gegenüber auch, weil Respekt ist ein ganz großes Thema im Boxen. Ja, es fängt dich auf, es gibt dir Halt, du hast etwas und die Schmerzen, die du im Kampf, die spürt man eigentlich gar nicht. Da hat man so viel Adrenalinausschuss, das spürst du nicht. Aber dieses Familiäre und dieses Liebevolle auch im Sport ist
das ist so schön, ist im Zusammenhang toll. Mit Boxen, dieses Liebevolle. Du weißt schon, dass das komisch klingt.
Ja.
Dieses Liebevolle, wenn man einen auf die Nase bekommt. Aber interessant, du hast gesagt, jeder bringt so seine Geschichte, auch die er zu verarbeiten hat, mit in den Kampfsport, wenn man denn damit beginnt. Was war es denn bei dir?
Bei mir war es ganz viel auch Selbstbewusstsein. Also bei mir kommt eine Missbrauchsgeschichte als Kind dazu, die ich natürlich dann mit reingebracht habe. Und wie bei jedem, der sowas mal erlebt hat, fehlt das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Da kommt so ein Knick in die Biografie, wo man dann einfach sich auch nichts mehr zutraut.
Ja.
Und dann zu wissen, man kann sich wehren und da auch diesen Halt zu erfahren. Also mein Trainer war einfach so toll. Der war, also wenn wir, damals war es noch so, mittlerweile ist es anders, wenn man muss sich ja immer wiegen vor dem Kampf, um zu gucken, ob die Kampfgewichte passen. Dann musste man als Frau, war Schnuppe, muss man in Unterwäsche, geht man da durch und dann sind sie alle, aber er ist wie so eine Bulldogge immer neben mir gewesen. Mein Mädchen, guckst du etwa, guck weg. Und dann stand er da und hat mich eben ja, also er hat mich getragen. Das Boxen hat mich tatsächlich getragen, mir ganz viel Selbstvertrauen gegeben, Disziplin auch, um eben Sachen anzufangen, die ich mir nicht getraut hätte und da mich auch durchzubeißen und nicht einfach aufzuhören, wenn es mal schwierig wird.
Wann hast du das verstanden, dass es auch war, um Selbstbewusstsein zu bekommen? Wusstest du es schon als junge Frau, als Mädchen, nee. Das da noch nicht? Ne?
Nein, erst mit Mitte 30 oder
Mitte
so.
Mitte 30. All dieser Missbrauch, wir müssen da gar nicht näher drauf eingehen, aber warte, das war jetzt nicht innerhalb der Familie.
Also nicht innerhalb meiner, also es war innerhalb des Freundeskreises der Familie,
okay.
Das schon, aber genau.
Okay, wenn man plötzlich natürlich einfach nur Schwäche empfindet, sich ausgeliefert fühlt und das verlangt im Unterbewusstsein, danach dich verteidigen zu können,
genau.
Ohne dass man es weiß. Dass das eigentlich unter allem liegt, ne?
Ja. Und eben, man zieht sich ja dann zurück. Und wenn das über einen längeren Zeitraum ist, zieht man sich ja immer mehr zurück. Und dann muss man erstmal aus dieser Schale wieder rauskommen. Und das braucht natürlich seine Zeit. Und da hilft das Boxen. Also, oder überhaupt der Kampfsport, die Disziplin. Ich glaube, Sport im Allgemeinen. Und auch wenn man, wie gesagt, alleine, es ist eine Einzelsportart, aber man ist trotzdem. Ja. Als Familie da. Man ist trotzdem, der ganze Club unterstützt einen.
Das ist toll. Für Rumble in the Jungle warst du zu jung wahrscheinlich,
ja,
oder?
Also aber im Nachhinein gesehen.
Also im Nachhinein, ne? Wenn du mit Vater dann abends immer, oder auch in der Nacht habt ihr wahrscheinlich oft geguckt, oder diese Boxkämpfe?
Also er früher mit ihm und dann natürlich alleine stundenlang, was man auf Mike Tyson stundenlang gewartet hat, um dann ein paar Sekunden zu sehen. Und dann...
Das ist toll. Ja, bei mir war es Tennis immer. Ich durfte mit meinem Vater immer Tennis gucken. Wenn Jimmy Connors dann nachts irgendwie in Forest Hills, US Open und so gespielt hatte, bei mir war es halt immer Tennis. Und dann nachts aufstehen um 2 Uhr und so geweckt werden als wirklich kleiner Schuljunge noch und dann am nächsten Morgen einmal aufgewacht zu sein. Warum hast du mich nicht geweckt? Du wolltest weiterschlafen. Und ich nur, nein, ich kann mich nicht erinnern. Ich wollte das nicht. Bis heute erinnere ich mich an den Moment. Aber was willst du machen? Du weckst einen kleinen Jungen und sagst, nein, ich will lieber weiterschlafen. Aber du kriegst es eigentlich nicht mit, dass du es sagst. Und wirst nicht geweckt. Und die Enttäuschung am nächsten Morgen, diesen Kampf einfach verpasst zu haben.
Ja, oh, das glaube ich.
Mittlerweile bist du in der ganzen Welt unterwegs als Ringrichterin. Wann war für dich klar, ich würde gerne dem Boxen erhalten bleiben, nicht mehr als aktive Boxerin, aber dann als Ringrichterin, als Punkterichterin, was zunächst mal relativ ungewöhnlich auch ist. Mhm. Es gibt nicht viele Frauen, im Amateurbereich hast du auch erzählt, schon etwas mehr, im Profibereich dann nicht. Also auch da musstest du deinen Weg finden. Genauso wie das damals beim Gang zur Ritze nicht so leicht war, musstest du vermutlich auch hier Menschen davon überzeugen, diesen Weg einschlagen zu können.
Absolut, immer noch. Also es war
immer noch.
Es war so, ja, ich war halt Boxerin, war aber nicht besonders erfolgreich, wie gesagt. Und auch nicht besonders gut. Ich wäre gern eine zweite Regina Halmich geworden, da fehlte mir aber das Talent dafür. Also, und das muss man ja dann auch irgendwann einsehen. Aber wenn man diesen Sport liebt, möchte man da bleiben. Und dann habe ich eben gewechselt und bin Trainerin geworden. Da muss man ja auch anfangen mit Zehner Drehschein, das ist eben der unterste Schein, dann sich hocharbeiten. Ich bin dann bis zum B-Schein gekommen, den ich eben habe.
Ist das deine berufliche Ausbildung auch gewesen, deine
Hauptausbildung?
Das war alles nebenbei. Was hast du gemacht eigentlich, ausbildungsmäßig?
Groß- und Außenhandelskauffrau.
Groß- und Außenhandelskauffrau, okay, gut. Und nebenbei, also Boxtrainerin.
Mhm. Genau. Und da habe ich mich aber auch nicht so zu Hause gefühlt, weil ich eben für mich im Kopf hatte, ich war selber nicht so richtig erfolgreich. Und das hat mich immer gehemmt, denen, die noch besser waren. Wobei das nicht wirklich schlimm ist. Es muss kein guter Boxer sein, um guter Trainer zu sein.
Im Fußball auch nicht, überhaupt nicht.
Also. Aber mich hat es gehindert. Vielleicht da auch noch ein bisschen das Selbstbewusstsein, was da noch mit reingespielt hat.
Na klar, man hat eine ganz andere Kompetenz nach außen. Weißt du, jemand, der mal Europameister war, zum Beispiel, der hat schon eine ganz andere Autorität von vornherein. Ja, klar.
Und dann noch als Frau, das hat mich tatsächlich immer so ein bisschen gehindert, selbstbewusst daran zu gehen. Und dann habe ich Kindertrainings gemacht, das war auch gut so. Und eben die Jugendlichen war toll, gerade wenn die in der Pubertät waren und ganz cool und dann aber vor dem Kampf teilweise geweint und gezittert haben. Man konnte sie dann in den Arm nehmen und sagen, na komm, das schaffst du schon. Also es war schon, dieses Verhältnis zu den Kindern und Jugendlichen war schon ganz toll. Aber ich habe mich nie zu Hause gefühlt. Und man sieht dann aber, wenn man mit denen auf die Kämpfe fährt, ja die Ringrichter. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt mal.
Ja.
Und da, ich stand im Ring und wusste, es ist meins. Also es war, darf man das böse sagen, wie Arsch auf Eimer.
Ja, ne? Wie viel Eigeninitiative brauchtest du, um den Weg einschlagen zu können?
Durchhaltevermögen eigentlich. Also ich fing bei den Amateuren an und da ist es dann noch wirklich wie bei den Männern ungefähr. Also da ist es gar nicht so ein Unterschied. Da mache ich die Punktrichterausbildung und dann darfst du erst regional sein, anfangen, dann eben weiter national, international und dann darfst du erst in den Ring, dann auch wieder die gleichen Steps, regional, national, international und dann war der Step zu den Profis und da ist es wirklich so, da gab es eben noch keine in Deutschland. Ich hatte mein Standing mir erarbeitet bei den Amateuren, deswegen war es nicht so leicht, diesen Switch zu den Profis zu machen und da, also es ist ja ein ganz bewusster Step gewesen. Ich wusste, wenn ich dahin komme, fange ich wieder von ganz unten an.
Im Profibereich wieder ganz unten. Nehmen die ganzen Verbände, wir wissen, es gibt beim Boxen ja verschiedene Verbände, BF und wie sie nicht alle heißen, nehmen die auch den Amateurbereich wahr? Wissen sie, da sind Punktrichterinnen, da sind Ringrichterinnen, die eventuell auch was für unseren Profibereich später werden? Nein, überhaupt nicht. Du kommst dahin, bist ein unbeschriebenes Blatt.
Genau, also schon nehmen sie es wahr und es ist auch wichtig im Amateurbereich anzufangen, weil die sehr streng sind. Und dieses ganze Fundament für dein Ringrichter sein würdest du nie so aufbauen, wenn du nicht bei den Amateuren bist. Die Strenge dort ist einfach schon fast fies manchmal, wie sie mit dir sprechen, aber es ist gut. Also es legt sich, es gibt so viele Regeln, die beachtet werden müssen.
Wie zum Beispiel, also worin äußert sich diese Strenge?
In Kleinigkeiten, also das Outfit muss komplett passen, dann darf auch nicht so verknittert sein. Man darf nicht rückwärts gehen zum Beispiel. Das ist mehr als ein Schritt rückwärts, eventuell mal zwei, ist verboten, was für mich eine Katastrophe wäre, weil ich viel rückwärts gehe, wenn ich mich bewege, weil ich einfach im Fluss sein möchte. Da darfst du es nicht. Du musst sehr gerade gehen. Das ist extrem gockelartig, wirkt es auf mich. Aber es ist gut, du lernst, wie du dich gerade bewegst. Wenn du punktest, musst du genau hingucken. Du darfst nicht einmal zur Seite, also auch in der Pause musst du dich komplett konzentrieren. Du musst alles mitmachen. Du musst Zeitnehmer sein, Punktrichter. Das Wiegeprotokoll musst du mitmachen. Also du musst alles mitmachen. Und auf Turnieren musst du alles immer machen, im Wechsel, weil du hast teilweise 3 unterschiedliche Turniersequenzen. Und sehr, sehr anstrengend. Und immer nach jeder Sequenz kommst du in den Raum und dann wird sich unterhalten, wird gezeigt, was du falsch gemacht hast. Also selbst wenn du mal kurz stehen geblieben bist, stehen bleiben, auf keinen Fall.
Immer ein Supervisor dabei.
Genau.
Gleich alles kommentiert.
Und das legt, also das schärft natürlich alles. Ja. Und dann, wenn du so ein hartes Fundament hast, dann ist es leichter, es aufzuweichen an deine Bedürfnisse, weil jeder muss ja seinen Stil finden. Den Stil kannst du beim Amateurbereich nicht so richtig finden, weil du halt so viele Regeln hast. Deinen eigenen Stil, finde ich persönlich, kann man eher bei den Profis finden.
Wir reden bestimmt jetzt noch gleich über diverse erste Male. Das erste Mal im Amateurbereich jetzt auch Punktrichterin. Man hat ja auch einen gewissen Druck.
Ja.
So ist es nicht. Vor allem gerade als Frau vermutlich. Wird doppelt hingeschaut, oder?
Bei den Profis ja, beim Punkten bei den Frauen noch nicht so.
Okay, okay.
Und meine ersten Punktwertungen zählten nicht. Das punktest du erstmal mit.
Ah, und, aus der Konkurrenz sozusagen.
Genau.
So das heißt, 60, es ist einer mehr drin. Du bist eine, die am Tisch nebenan sitzt und du punktest nur provisorisch.
Ich gebe das ab und wenn die Punktzettel passen, sind 60 Kämpfe, die man da punkten muss. Oder früher war es, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Dann, wenn die 60 Kämpfe passen, dann ist es in Ordnung. Dann darf ich weiter. Und dadurch war man schon so ein bisschen im Rhythmus. Das war nicht so schwierig. Das erste Mal im Ring ist natürlich anstrengend. Also klar, da ist man mehr mit sich selber beschäftigt als mit den Kämpfern. Was
als Ringrichterin.
Ja.
Wo war dein allererstes Mal?
Als hier in Bayern,
eigenverantwortliche Ringrichterin.
Hier in Bayern und ausgerechnet bei einem Bierzeltboxen. Bierzeltboxen ist großartig. Die Stimmung ist gut, es sind viele Leute da, du hast überall Händelgeruch und Biergeruch und es ist einfach wild und witzig und lustig. Aber du willst natürlich keinen Fehler machen, weil die Stimmung ist halt auch da.
Ja. Wie lief's?
Gut.
Ja?
Ja, am Anfang geben sie einem leichtere Kämpfe, wo man denkt, okay, da passiert nicht so viel. Es kann immer was passieren. Aber es ist gut, dass man erstmal leichtere Kämpfe bekommt.
Also wo der Unterschied zwischen den beiden, der Leistungsunterschied so groß ist, dass man weiß, der wird gewinnen auf jeden Fall.
Nee, der Leistungsunterschied soll eigentlich immer gleich sein.
Und die Kämpfe sind leichter dann zu
bepunkten? Die sind leichter zu bewerten, ja, weil die wissen, was sie tun zum einen. Und es ist auf einer Ebene, du musst nicht jemanden retten. Also sonst musst du ja irgendwie versuchen, den einen Boxer wirklich auch zu schützen und irgendwann dazwischen zu gehen, wenn der Unterschied zu groß ist.
Es ist wichtig, die Boxer zu schützen. Offensichtlich auch ein ganz wichtiger Teil des Ringrichterberufs zum Beispiel dann.
Der wichtigste Teil.
Sogar der wichtigste.
Also das A und O ist der Schutz der Gesundheit der Kämpfer.
Ja. Beim Punktegeben, wir bleiben nochmal beim Punktegeben. Es ist der etwas leichtere Job im Vergleich zu Ringrichterin oder beide?
Es ist beides sehr anspruchsvoll, weil du natürlich bei beidem, also beim Ringrichter sein, hast du eben noch die Gesundheit des Boxers in deiner Hand. Das macht es natürlich für mich noch anspruchsvoller. Aber du hast bei beidem auch die Karriere der Boxer. Das darf man immer nicht vergessen. Man hat die Karriere dieser Kämpfer in der Hand. Und die kämpfen ganz lange. Die haben ihr Team dahinter. Die haben viel Schweiß, Geld, Blut gelassen. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, muss es ganz, ganz ernst nehmen. Und egal, ob es ein Vierrunder, also ein Anfang ist, für jeden Boxer, der in den Ring steigt, ist sein Kampf eine Weltmeisterschaft. Und so muss man es sehen. Und es immer mit ganz viel Respekt und ganz, ganz wichtig nehmen.
Es sind immer 3 Punkterichter, sind immer da. Das heißt, ein Urteil 2-1 wird es immer mindestens geben. Nun ist sicherlich mal die Situation eingetreten, dass du die 1 warst und anders gepunktet hast als die beiden anderen Kollegen, Kolleginnen. Was ist das für eine Situation?
Bei kleinen Kämpfen ist es nicht so schlimm. Mir ist es tatsächlich bei einer großen Weltmeisterschaft auch schon passiert.
Ja. Wo war die?
In Liverpool.
Okay.
2 tolle Boxerinnen, also Michaela Meyer gegen Jonas. Und Jonas ist die Boxerin aus Liverpool. Wer englische Fans kennt, weiß, wie Engländer sind. Das sind tolle Fans. Die stehen hinter ihren Sportlern und sind einfach da. Und es bringt enorm viel Spaß. Für mich war Michaela Mayer jedes Mal ein Stückchen besser. Es war aber ein enger Kampf. Also beide waren gut. Aber für mich war ganz klar, Michaela Mayer gewinnt diesen Kampf nach 10 Runden. Es war für mich normalerweise, es ist so, du punktest einen Kampf und du vergisst eigentlich, was du in der Runde vorher gekämpft hast. Du musst ja Runde für Runde werten. Du kannst ja nicht sagen, da war ich mir nicht so sicher, ach, jetzt gebe ich mal die andere Runde, weil dann ist es ausgeglichener. Nein, also punktest Runde für Runde für Runde. Mhm. Normalerweise sollst du auch wirklich vergessen, was da war. Bei mir war es jetzt immer so, dass ich gedacht habe, Jones, mach ein bisschen mehr, dass ich dich auch mal auf den Punktzettel haben kann. Und das war wieder Michaela Mayer. Da kann ich jetzt nichts machen. Und für mich war klar, die anderen sehen es auch so. Es war einer aus Amerika, ein Engländer und ich. Als Punktrichter.
Sag zwischendurch nur ganz kurz, was gilt es alles auszufüllen auf einem Punktezettel? Was steht da alles drauf? Was musst du ankreuzen? Was musst du schreiben?
Gar nicht viel. Auf dem Zettel stehen die Nettopunkte und die Bruttopunkte. Also man schreibt oben auf, es ist immer eine 10 zu 9 oder eine 10 Wertung. 10 Point Must System heißt es. Also der Gewinner hat immer 10 Punkte in den Bruttopunkten. Und dann geht's runter, je nachdem, wie der andere eben kämpft. Wenn jetzt ein Niederschlag ist, geht man automatisch runter mit den Punkten. Das ist bei den Amateuren nicht, da zählt ein Niederschlag keine Punkte.
Wenn man einen Niederschlag bekommen hat oder vollstreckt hat?
Bekommen hat.
Wenn man einen bekommen hat, also ein richtig heftiger Treffer, kriegst du einen Punkt abgezogen.
Man geht zu Boden und wird angezählt.
Ja.
Dann ist automatisch, wird das eine 10-8-Runde gegen dich. Und jeder weitere Treffer würde dann wäre es 10-7, 10-6, 10-5 und so weiter. Es geht dann immer weiter.
Zählst du die mit Strichliste, die Treffer?
Okay, das also schon. Ich mache schon einen Strich, einfach nur, man muss es nicht, aber ich mache schon einen Strich, einfach nur, man weiß nicht. Es kann der Ring zusammenbrechen, es kann total chaotisch werden, der andere bekommt noch einen Treffer, dann bekommt der noch einen Treffer und du musst ja immer konzentriert in dieser Situation sein. Und dass du am Ende noch weißt, wer hatte wie viel, ist es gut, wenn man solche Notizen eben macht.
Ja, es ist lustig. Kann der Ring zusammenbrechen? Passiert
das? Auch schon passiert, ja.
Passiert auch schon. So, Michaela Mayer, die du vorne gesehen hast in diesem WM-Kampf.
Ja, war auch nur bei mir auf dem Punktzettel vorne. Bei den anderen war eben Jonas vorn. Und dann und es ist eben so, bei Weltmeisterschaften oder bei Titelkämpfen grundsätzlich, wird der Name des Punktrichters und die Punktwertung laut vorgelesen.
Und Jana ist auch noch ganz offensichtlich auch noch ein Frauenname. Und in meinem Kopf sehe ich einfach nur wirklich tausende betrunkener britischer Boxfans.
Ja, genau. 20.000 also, waren vor Ort. Es wird, der Engländer wird eben genannt, seine Punkte für Jonas, alles Yippie. So, dann der Amerikaner, denke ich, naja, der wird dann, also ich meine, es war so offensichtlich, der wird ja Jonas.
Michaela
Mayer vorne haben. Und dann auch Jonas. Yay! Und dann wusste ich, was kommt. Mein Name und 20.000 Leute buhen. Aber richtig. Und das komplette Stadion gegen einen. Die Security kam, komm, wir bringen sie wieder ins Hotel.
Okay, du kriegst Security dann.
Ja, ja, ja. Und die bringen einen dann ins Hotel.
Das lässt sich jetzt lächelnd erzählen. Aber wie ging es dir in der Sekunde?
Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich hab gedacht, was habe ich denn gesehen? Ja. Habe ich mein komplettes Know-how vergessen? Wie kann denn das sein? Habe ich irgendwie einen Hitzschlag bekommen da drin? Also mein Ziel ist es natürlich erstmal auf sich und auf seine Leistung. Was für einen Fehler habe ich da begangen? Und dann bin ich ins Hotelzimmer und wollte eigentlich am liebsten gar nicht mehr raus. Aber kann es nicht machen. Man muss zu seinem Urteil stehen. Also ich habe es gemacht, ich habe es zu verantworten. So, und dann bin ich halt runter an die Bar zu den anderen Kampfrichtern und habe mich der Situation gestellt, weil anders wächst man nicht damit.
Die kanntest du vorher aber ganz gut?
Die kannte ich vorher, aber es sind natürlich auch Fans da und es sind die Boxer da. Man ist ja in dem Hotelzimmer zusammen. Also man ist schon in dieser Gruppe, in der man eigentlich in dem Moment nicht sein möchte. Aber man muss sich dem stellen, so ist es eben. Sonst kann man den Job nicht machen. Am Ende war es so, dass dass ich ganz viele Anrufe bekommen habe und ganz viele E-Mails, die auch meine Punktwertung hatten. Ganz tolle Punktrichter. Okay. Und es war so, die haben gesagt, nein, es war ein enger Kampf. Wir haben es genauso gesehen wie du. Das hilft, wenn man da so ein Netzwerk hat.
Und du hast dir den Kampf dann nochmal angeschaut?
Ja.
Und was war dein Urteil danach?
Hätte ich eventuell noch anders geben können, aber es wäre genau das Gleiche gewesen. Also es war alles in Ordnung. Aber
dann haben die anderen beiden aber schief geguckt.
Die anderen beiden haben genauso von der Seite von Michaela Meyer, aber das dann natürlich nur uns auf Social Media ihren Shitstorm bekommen. Und ich habe meinen Shitstorm vor Ort bekommen. Hm. Es war ein enger Kampf. Also man kann es so oder so sehen am Ende. Es hat keinen Fehler gemacht.
Das bringt uns natürlich zu der Frage, was wird denn dort überhaupt bewertet? Wir ZuschauerInnen, die wir vielleicht mal einen Boxkampf gucken, und gerade wenn ein Deutscher mal wieder ganz groß ist, dann ist ja das Interesse auch da, weil einfach der ganze Zirkus auch so faszinierend manchmal ist, ne? Mhm. Und auch so eine Spannung in der Luft ist. Also ich glaube, die meisten haben sicherlich mal auch irgendwann mal den einen oder anderen Boxkampf gesehen. Und man fragt sich natürlich, was zählt denn eigentlich wirklich für die PunktrichterInnen? Was genau wird denn überhaupt bewertet?
Das A und O ist die Schlaghärte und wie viel Damage. Dadurch, dass ich immer die Schulung auf Englisch habe.
Also natürlich, also welchen Schaden man beim Gegner anrichtet. Also die Härte zeigt sich auch in dem Schlag an sich oder nur in der Reaktion des Gegners auf diesen Schlag? Wie kannst du die Härte beurteilen?
Man sieht das an der Reaktion des Gegners tatsächlich. Okay. Also man muss den Schlag natürlich sehen. Man sieht auch, ob der stark kommt oder eben nicht so. Aber es gibt natürlich auch Boxer, die haben gar keinen Wumms und da sieht der Schlag stark aus, aber da passiert gar nicht so viel. Mhm. Aber grundsätzlich, man sieht ja, kommt ein Cut, fängt der an zu taumeln, wie viel Schaden richtet der an der Kondition. Das ist ja hauptsächlich, wenn es auf den Körper geht. Wie stark ist der Gegner dann beeinträchtigt an der ganzen Kondition? Es werden im Amateurbereich werden tatsächlich die Schläge, also auch die Anzahl der Schläge bewertet und die spielen keine Rolle. Es kann jemand die ganze Runde lang führen und immer wieder schlagen und dann trifft der andere diesen einen Schlag und der geht runter und der wird angezählt, kannst nicht gewinnen.
Aber was ist ein Schlag hier an die Schulter zum Beispiel? Zählt doch nicht, oder?
Es zählt.
Schon.
Zählt, wenn es nur ein ganz leichter Schlag an die... Das kann man so ein bisschen vielleicht mit einem Basketball vergleichen. Da gibt es ja Körbe, die einen Punkt geben, zwei Punkte und drei. Mhm. Ganz so können wir es nicht bewerten, aber es gibt eben Schläge, die zählen wir als Schläge, weil wenn gar nichts passiert, hat er zumindest geschlagen.
Okay.
So, dann ist natürlich derjenige, der aktiver war und mal geschlagen hat, liegt dann vorne. Aber grundsätzlich ist Aktivität nicht das, was wir bewerten.
Es geht vor allem um die Qualität der Schläge.
Hauptsächlich um die
Qualität. Im Profiboxen, etwas weniger im Amateurboxen.
Ja.
Da zählt die reine Anzahl auch durchaus mehr. Aber es geht um die Qualität der Schläge. Das ist natürlich dann noch oft viel schwerer zu bewerten, oder?
Genau, die müssen ja auch sauber treffen. Also wenn ein starker Schlag unsauber trifft, wir den eben einfach nicht bewerten können. Du kannst noch so stark schlagen und du schlägst immer nur auf die Unterarme oder auf Stellen, die du nicht hinschlagen darfst. Dann wird's, oder du hältst und schlägst. Dann wird in dem Moment, da kannst du schlagen, wie du willst, diese Schläge werden nicht bewertet, weil du den Gegner festhältst. Das darfst du nicht, ist ein Foul. Und das sehen natürlich die Zuschauer dann nicht. Die sagen, Mensch, der hat doch so viel geschlagen. Warum gewinnt der nicht?
Ja. Sehen die PunktrichterInnen eigentlich immer gut, wo die Treffer gelandet werden? Also da, sie sind ja wirklich an der einen Seite des Boxrings.
Nee, extra auf drei Seiten verteilt.
Und das habe ich nie so gesehen.
Immer auf drei Seiten verteilt und auf der vierten Seite ist der Supervisor.
Ah.
Also es sollte immer jemand was sehen. Und... Okay. Wir sind ja nicht mehr bei Amateur-Olympisch, wir sind bei den Profis. Wir dürfen uns auch bewegen. Wir können auch, gab eine Situation, wo mein Punktrichter gesagt hat, ich habe aber gar nichts gesehen, du hattest deinen Hintern immer davor. Naja, dann nimm deinen Kopf zur Seite.
Yeah.
Also du darfst dich auch am Ring entlang bewegen, wenn du sehen kannst. Wenn ich auf der Seite bin, wo die ganzen Fotografen sind, sage ich immer zu denen, ich achte nicht auf euer Equipment. Wenn ich sehen muss, dann bewege ich mich. Passt auf, dass ihr weggeht. Und so ist es. Ich bewege mich, damit ich sehen kann.
Ach, guck mal. Und ich dachte, das ist wie bei Let's Dance, die Jury. Weißt du, also, dass alle drei nebeneinander sitzen. Aus irgendeinem Grunde habe ich das Bild gehabt. Nein, ihr bewegt euch. Ihr könnt auch.
Also wir können nicht rumlaufen, aber wir
schon
können
klar, natürlich aber auf eurer Seite könnt ihr ein bisschen so, nach links, könnt ihr ein bisschen nach rechts und so.
Das ist ja auch wichtig. Und irgendeiner von uns dreien wird es dann schon richtig gesehen haben. Deswegen auch drei.
Punktrichterst du oft noch? Oder bist du immer Ringrichterin, wenn du im Einsatz bist? Auch manchmal als Punktrichter.
Ich punktrichter oft auch noch.
Ich liebe das so, das ist ein Verb, ne? Punktrichtern, oder?
Ja.
Das habe ich irgendwo mal gehört.
Ringrichtern, Punktrichtern.
Ringrichtern, Punktrichtern. Das ist ein Verb. Wie war denn deine Prüfung zur Ringrichterin? Das ist ja auch etwas, da kommt ja noch mal größere Verantwortung. Also, und da hast du auch mit Schwergewichten zu tun. Da hast du wirklich auch teilweise mit schweren Jungs zu tun. Und das sind ja auch Typen, muss man auch sagen. Und da musst du als relativ zierliche Frau, musst du ja auch wirklich gegenhalten, den Respekt haben. Also bis du ganz oben angekommen bist dort, in der Riege der Ringrichter, Ringrichterinnen bei den diversen Verbänden, hast du erstmal einen ganz schönen Weg hinter dir. Das heißt, du kriegst Ausbildung. Dann am Ende steht immer eine Prüfung, logischerweise. Wie lief deine Prüfung? Wo war die?
Die war, also bei den Amateuren war die hier in Augsburg, also gar nicht so weit weg. Und da haben Boxer aus dem Verein haben eben eine Szene genannt bekommen vom Prüfer, die sie nachstellen müssen. Und die mussten wir dann Ringrichtern. Und da mussten wir, bei mir war es ein Doppel-K.O., was natürlich total gemein ist. Weil Doppel-K.O. passiert so gut wie nie.
Beide gehen K.O. Beide knocken sich gleichzeitig aus.
Genau.
Verstehe.
Passiert, aber passiert eher selten. Und ja, solche Dinge. Und
kurze Frage. Also du hast gesagt, sie spielen eine Konstellation.
Genau.
Also die spielen das Doppel-K.O.
Mhm.
Also die boxen nicht wirklich.
Nein, in dem Fall nicht.
Also sie müssen so tun, als würden sie dann zur Matte gehen. Okay.
Und dann, genau, muss man die Situation eben dementsprechend.
Und wer gewinnt beim Doppel-K.O.?
Der zuerst aufsteht wieder.
Ach, der zuerst aufsteht wieder.
Oder es geht dann eben weiter.
War das fies? Also das Doppel-K.O. da in Auftrag zu gehen? Also vom Chef, Supervisor oder so?
Das war schon fies, ja.
Wie hast du reagiert? Also wie souverän? Ich meine, es war deine Prüfung und eine Situation, mit der du sicherlich nicht gerechnet hattest.
Aber ich glaube, ich habe recht souverän reagiert. Als Frau ist es eben so, das habe ich schon früh gelernt im Boxbereich, immer 200% zu geben. Also du musst immer ein bisschen mehr geben, musst immer das Regelwerk noch mal ein bisschen mehr durchlesen. Einmal mehr als die Männer, einmal mehr wissen. Ja, du bist einfach zu sehr, wirst du hinterfragt. Und wenn du das Wissen nicht hast, dann wird es dir doppelt und dreifach negativ ausgelegt. Deswegen einfach mehr lernen, einfach mehr machen als die anderen.
Hast du auch immer gemacht?
Immer durchgehend gemacht.
Ist denn dieses Regelwerk so kompliziert?
Es ändert sich eben immer wieder.
Es ändert sich immer wieder.
Es ändert sich immer wieder, es wird meistens verbessert. Und ja, es gibt Sachen, die passieren eben nicht so oft. Aber wenn man die nicht durchgeht, das ist dieses Failing to prepare is preparing to fail. Du musst dich auf Situationen einstellen, die auch nicht oft passieren, damit, wenn sie mal passieren, damit sie dir da nicht, dich da nicht komplett umhauen.
Gab es in deinem späteren beruflichen Leben nochmal einen Doppel-K.O.?
Noch nicht, aber tatsächlich ein Kampfrichterkollege von mir hat gesagt, er hatte die Situation zweimal hintereinander, jahrelang nicht, und dann zweimal auf zwei Veranstaltungen hintereinander. Und man muss sich immer wieder vorbereiten auf alles. Ich mache es immer. Vor jedem Kampf lese ich mir das Regelwerk nochmal durch. Ich habe es immer dabei. Ich führe Journal und. Also.
Dann nimm uns mal mit in den Ring.
Ja.
Da, wo es auch wirklich wichtig wird bei den Profis, Titelkämpfe. Zunächst einmal, wie bereitest du dich auf die Boxer vor oder die Boxerin, die dann im Ring stehen?
Also ich
muss gerade an Felix Brüch denken, mit dem ich ja irgendwann mal gesprochen habe. Und der kennt wirklich jeden Spieler der 22, die da möglicherweise auf dem Feld stehen, aber auch wirklich mit Hobbys, mit Interessen. Wie geht's denen gerade? Sind sie in einer schwierigen privaten Situation? Was ist bekannt? Das hat mich erstaunt, als er es damals erzählt hat. Das fand ich faszinierend.
Genau, also das weiß man im nationalen Bereich natürlich. Mhm. Kennt man die auch mittlerweile so gut, dass man genau weiß, wie die ticken, was sie privat machen, wo sie sind, was sie arbeiten und welchen Kämpfe sie gerade hatten. Im internationalen Bereich ist das teilweise etwas schwieriger, weil da ist man natürlich jetzt gerade, als ich vor ein paar Monaten in Kasachstan war, war es zum Beispiel, das muss ich mir anlesen tatsächlich, also nimmt man sich 2 Wochen Zeit. Informiert sich über die beiden Kämpfer, schaut sich die Kämpfe an, die letzten Kämpfe, wann sind sie K.O. gegangen, wo war es schwieriger, was sind so die Sachen, mit denen sie weniger umgehen können, wann tricksen sie, es ist ja auch, wenn die Kondition weg ist, wird es oft unsauber, ja. Was machen sie, solche Sachen, das schaut man sich an.
Richtig aufwendig, oder?
Ja, also man bereitet sich schon intensiv auf die einzelnen Kämpfer vor.
Du weißt dann auch, ist das eher so der Gentleman oder der Prolet?
Genau.
Also du bist vorbereitet auf diese Typen.
Muss man sein, genau. Und dann ist man eben vor Ort. Dann hat man als Ringrichter das Roots Meeting. Das ist, da treffen sich erstmal beide Teams. Dass der Supervisor, der vor Ort ist, erklärt das Regelwerk nochmal und dann werden die Handschuhe angeguckt.
Was könnte zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Verbände, die möglicherweise auch verschiedene Regeln haben. Eigentlich geht man davon aus, die Boxer und die Teams, die kennen diese Regeln.
Ja,
aber was könnte zum Beispiel so ein kleiner Unterschied sein, den man vielleicht an dem Abend nicht parat hat? Also wenn es um Unterschiede im Regelwerk geht.
Also
absurd, dass man denen die Regeln erklären muss.
Ja, man geht sie grundsätzlich immer durch, weil sie einfach, weil viele einfach auch nicht zuhören oder viele interessiert das Regelwerk dann doch nicht ganz so. Eigentlich wird immer nach den ABC-Rules, das sind die Unified Rules of Boxing, da halten sich eigentlich alle Verbände dran und dadurch kann man sich eigentlich immer daran halten. Die WBC hat ein paar eigene Regeln und auch die EBU, also die European Boxing Union, hat so eigene Sachen, wenn zum Beispiel das was wichtig ist, wenn du hast ja einen Mundschutz und wenn der Mundschutz rausfällt, ist es grundsätzlich in den Unified Rules so, dass man den Kampf weiterlaufen lässt, bis eben so ein bisschen die Aktion beruhigt wird, wenn da keine Aktion mehr im Ring ist, dann sagt man Stopp, nimmt den und wechselt eben den Mundschutz, damit nicht einfach ausgespuckt werden kann, wenn man in Not ist.
Ja.
Die EBU sagt aber, es ist viel zu gefährlich, ohne Mundschutz kämpfen zu lassen. Die wollen, dass man direkt Time macht und den Mundschutz dann, wie gesagt, wechselt. Und das sind so Sachen, wenn die Boxer das nicht wissen, dann hat der eine denkt, es wird gleich abgebrochen und hört auf zu kämpfen. Der andere kämpft weiter und dann kann so eine Foul-Situation entstehen, die man ja dann eigentlich hätte verhindern wollen.
Foul-Situation heißt was?
Naja, es wäre ja ein Foul, wenn er darf nicht schlagen, weil eben der Mundschutz direkt aufgehoben werden soll und er schlägt aber trotzdem und so weiter. Oder der andere schützt sich nicht richtig, weil er denkt, oh, es wird aufgehört, aber es wird aber nicht aufgehört, sondern wir boxen weiter, dann ist keine Foul-Situation, aber es ist ungut.
Diese Sache muss erstmal vorher auch nochmal so geklärt werden, in Erinnerung gerufen werden,
genau,
denn sonst kriegst du Punkt gegen dich.
Ja, und das Team fängt an rumzubrüllen von der Seite und dann einfach denen nochmal zu sagen, Leute, so geht's.
Was kommt denn da überhaupt aus der Ecke? Was hörst du als Ringrichterin? Denn natürlich gerade die Ecke, die vielleicht verloren hat oder auch wirklich droht zu verlieren, das sind auch wirklich schwere Jungs. Ich meine, das siehst du ja schon. Mich würde es wundern, wenn die nicht mal ausfällig werden.
Ja.
Ehre und Respekt hin und her.
Ja, natürlich. Die wollen ihren Kämpfer gewinnen sehen. Die schauen auch teilweise nur auf ihren Kämpfer. Es gibt einige Teams, die machen das ganz intelligent. Die stellen einen ab, der nur auf den Gegner guckt. Und dann kann er in der Rundenpause eben sagen, was der Gegner macht, was er macht. Aber grundsätzlich, die meisten gucken nur auf ihre eigenen Kämpfer und sehen dann auch nur, was der macht und nicht, was der andere macht. Und brüllen, aber ja, die werden ausfallen.
Okay, klar, was hörst du dir denn an? Du bist doch blind auf beiden Augen.
Genau. Geh in die Küche. Hast du das nicht gesehen? Mensch, bist du blind? Solche Sachen. Aber Ja, also
prallt an dir ab.
Ja, da muss man drüber stehen. Ja,
das musste,
nicht,
ne?
sonst kann man das nicht machen. Und grundsätzlich geht es tatsächlich auch. Also das Wichtigste ist, man muss sich Respekt verschaffen, und das schaffst du im Ring auch, aber grundsätzlich schaffst du es in der Kabine. Vor jedem Kampf geht man in die Kabine und sagt nochmal seine eigenen Regeln. Also es werden am Tag vorher die Regeln in den Rules-Meetings, und dann vor dem Kampf nochmal, geht man nochmal dahin und sagt den Boxern
einzeln, jeder Boxer einzeln,
zu den Teams einzeln, da ist muss der Trainer sein und der Kämpfer muss drin sein. Und man sagt denen nochmal genau, was man von denen erwartet und was sie auch von einem erwarten können.
Was sagst du da zu denen? Also kommst rein und sagst, ich erwarte von euch. Was sagst du dann?
Also zuerst stelle ich mich nochmal vor und sage, ich bin eben eure Ringrichterin. Ich möchte jetzt mit euch noch ein paar Regeln durchgehen, damit ihr wisst, was ihr von mir und was ich von euch erwarten kann. Es geht um, wenn ihr euch im Clinch befindet zum Beispiel, ist so eine typische Situation, wenn ihr euch im Clinch befindet, dann stoppe ich den Kampf nicht sofort. Ich gebe euch erstmal eine Möglichkeit, dass ihr da selber rausarbeiten könnt. Es kann sein, dass ich sage, arbeitet euch raus, work it out, pull your arm out, solche Sachen. Wenn ihr das nicht macht, auch kein Problem, dann sage ich Stopp. Wenn ihr mich Stopp sagen hört, geht auseinander, sowas. Oder wenn ich sehe, ihr habt ein Problem, ihr bekommt viele Treffer auf den Kopf, auf den Körper, irgendwo hin, dann müsst ihr mir was zeigen. Und das ist mir egal, was ihr macht. Haltet, lauft weg, bewegt euch, schlagt zurück, aber zeigt mir, dass ihr euch intelligent verteidigen könnt, weil ansonsten muss ich den Kampf abbrechen. Eure Gesundheit ist da wichtiger. Mhm. Solche Sachen sage ich, die wissen dann ungefähr, wie ich arbeite. Und zwar in diesem 1-zu-1-Gespräch. Und da bekommt man Respekt. Und das mache ich mittlerweile in einem ganz anderen Ton, als ich es damals gemacht habe. Also früher war es eher, versucht man die männlichen Kollegen nachzuahmen, weil man es nicht anders kann. Und jetzt spreche ich eher mit denen, als seien es meine Kinder, die mir tatsächlich am Herzen liegen. Und die liegen mir am Herzen, es ist so. Der Sport liegt mir am Herzen, die Boxer liegen mir am Herzen. Mhm. Und ich habe eine Fürsorgepflicht, also spreche ich mütterlich mit denen. Und das funktioniert ganz gut.
Interessant, oder? Gerade bei den Jungs, das wirkt jetzt erstmal total kurios. So, wir wollen mit dir, weil du ja auch wirklich alle Regeln kennen musst, kurz mal eine kleine Checkliste durchgehen. Regelbuch oder Regelbruch. Und ich bin gespannt, ob du 10 von 10 machst.
Oh je.
Jetzt wirst du nervös, oder?
Ja.
Okay. Ganz. Ein Boxer darf während einer Pause zwischen den Runden keine Glasflasche benutzen. Nur Plastik oder Metall.
Nur Plastik, ja.
Ja, stimmt. Wenn ein Boxer absichtlich seinen Mundschutz ausspuckt, wird er verwarnt oder bestraft?
Richtig.
Richtig. Im Profiboxen ist es verboten, pinkfarbene Handschuhe zu tragen.
Falsch.
Ist auch richtig. Hast du gehabt?
Pinkfarbene Handschuhe hatte ich, ja.
Nein, nicht nur du, auch im Boxer.
Also im Boxer, ja, hatte ich.
Okay, genau. Weißt du noch, wer es war?
Das waren irgendwelche Frauen.
Ah, okay. Ich habe nur gefunden, Floyd Mayweather hat welche mal gehabt.
Okay.
Na, ist ein großer Boxer, oder?
Ja.
Gut, also komplette Modefreiheit. Übrigens, ein Kampf kann unterbrochen werden, wenn einer der Boxer seinen Schnürsenkel verliert.
Ja.
Auch richtig. In einigen Amateuren, ist wie eine Schulung hier, es ist wie eine Prüfung.
Da gucken wir übrigens auch drauf, das gehört mit dazu, die Boxer merken es ja gar nicht, aber wenn der Schnürsenkel auf ist, was ja immer mal wieder passiert, dann machen wir natürlich auch Time, die sollen das zumachen, dass sie nicht über den Schnürsenkel stolpern und sich verletzen, dann kann der Kampf nicht weitergehen. Also das gehört mit zum Blick.
Da ist wieder das Mütterliche. Hast doch die Schnürsenkel zu. Mach deine Schnürsenkel zu. Ist gut. Es ist erlaubt, einen Gegner mit der Schulter leicht anzuschubsen, um Distanz zu gewinnen.
Nein.
Das ist verboten, ne?
Mhm.
Mit der Schulter darf nicht. Ist ein Foul dann?
Ist ein Foul.
In Titelkämpfen ist es verboten, mit einem Bart anzutreten, der länger als 2,5 Zentimeter ist.
Bei den Amateuren sollte man nicht mit Bart, das haben sie jetzt auch geändert. Bei den Profis, die dürfen mit Bart auch.
Hier steht, in manchen Verbänden gibt es Bartregeln.
Ja, also wie gesagt, es gibt Bartregeln und früher, das war ganz schlimm, für die Teenager, bei den Amateuren, die ja wirklich einen Monat brauchen, um sich da so ein paar Stoppel wachsen zu lassen. Und dann müssen sie den Bart abrasieren, also diese Flusen, die sie ja Bart nennen, mussten sie abrasieren, bevor sie über die Waage gehen. Sie wussten noch nicht, ob sie einen Kampf haben oder ob kein Gegner da ist. Und dann mussten sie wieder lange für diese paar Flusen da Das waren Tränen, das war Drama, diese Bartgeschichte. Und das haben sie ein bisschen aufgeweicht.
Jetzt. Ach, die Scheiße. Ja, hier als Erklärung habe ich gefunden, zu lange Bärte können Sicht verdecken oder Gegner stören.
Ja, früher war Stimmt es so. Früher, ja klar, wenn der ganz lang ist, das geht natürlich nicht. Aber früher war das so, dass ja noch mit Pferdehaarhandschuhen geboxt wurde und mit diesem Pferdeleder. Und wenn da die Bartstoppeln waren, dann ist man hängen geblieben und dann konnte es ganz böse Verletzungen durch dieses Leder und die Stoppeln im Gesicht. Das war der Grund, weswegen die glatt rasiert sein mussten. Aber mittlerweile gibt es ja andere Handschuhe.
So, Nummer 9. Man darf sich zwischen den Runden nicht auf den Regenboden setzen, nur auf den Hocker in der Ecke.
Genau, Hocker in der Ecke oder stehen.
Okay, echt? Hier stand, auf den Ringboden setzen ist erlaubt. Ist nur in der Praxis unbequem und selten zu sehen.
Ach so, habe ich noch nie gesehen.
Dürfte man es theoretisch? Macht ja auch keiner, weil es keinen Sinn macht. Wer geht schon freiwillig auf den Boden? Ist alleine dem Gegner gegenüber ein ganz schlechtes Zeichen, oder?
Ja, auch uns Ringrichtern, wir würden denken, die würden es gar nicht mehr schaffen. Also da würde man ganz anders auf die schauen.
Aber vielleicht ist es aber nicht verboten.
Ich würde es mal, ich fliege ja jetzt auf die Schulung, das ist interessant. Also das werde ich tatsächlich mal vorher recherchieren und dann nachfragen.
Sehr gut, erklär das mal. Und zum Schluss, sehr lustig, wenn beide Boxer gleichzeitig zu Boden gehen, gewinnt der, der zuerst wieder aufsteht. Was wir schon geklärt haben vorhin. Hatte ich ganz vergessen, dass das hier mit dabei war, mit dieser kleinen Fragerunde. Wie anstrengend ist eigentlich dieses Reisen für dich? Es geht bald wieder nach Las Vegas, neulich war wieder Kasachstan. Wie anstrengend ist es?
Eigentlich gar nicht so anstrengend.
Darfst du erste Klasse fliegen?
Nein.
Oh Gott, auf das wirklich?
Also Business fliegen nur die Supervisor. Wir kommen ganz normal in die Holzklasse. Es ist aber, es ist nicht so anstrengend tatsächlich. Ich versuche ja nicht in die Zeitzonen reinzukommen.
Ach so, ja gut, aber mit Las Vegas ist das schwer einzuhalten.
Ja, wenn ich, da habe ich ja den Urlaub sozusagen noch mit dran, da gehe ich in die Zeitzone rein. Aber grundsätzlich versuche ich überhaupt nicht in die Zeitzone reinzukommen, weil sonst, ich hatte es schon mal, da war ich in, ich glaube, Santa Barbara, Las Vegas, also die Ecke, bin dann nach München geflogen, um am nächsten Wochenende nach Osaka zu fliegen. Das bekommt man innerhalb von so ein paar Tagen, wenn man dann von der Seite auf die Seite und dann wieder zurück auf die andere Seite, das bekommt man gar nicht hin. Also bin ich in der deutschen Zeit geblieben und habe halt einfach geschlafen, wenn ich schlafen wollte.
Okay, was dann mit dem Licht natürlich nicht immer ganz so einfach ist, in der deutschen Zeit zu bleiben.
Nee, aber Melatonin hilft dann schon.
Und ich habe immer das Gefühl gehabt, Melatonin hat bei mir nie gewirkt.
Hast du mal dieses flüssige Melatonin?
Nein, ich habe immer nur diese Tabletten, die man in den USA in jeder Drogerie als 200er-Pack bekommt. Und man hofft dann immer, dass es funktioniert. Ich bin ins Theater gerne gegangen in New York, wollte nicht müde sein dann, weil bei uns war es ja schon Nacht. Ja. Ich habe nie eine Wirkung gespürt.
Ich habe von einer Bekannten von mir, die ist Pursering, also auch viel unterwegs, und die hat gesagt, sie nimmt immer flüssiges Melatonin und tröpfelt sich das unter die Zunge. Und das hilft wirklich um einiges besser.
Das ist ja schon mal ein ganz guter Punkt hier. Von den Boxern und Boxerinnen, die dir begegnet sind in deinem Leben, da sind ja wirklich auch ganz besondere Persönlichkeiten auch dabei. Wer sind so deine Top 3 wirklich Personen, die dich auch auf irgendeine Art und Weise beeindruckt haben? Mit ihrer Art, vielleicht Fähigkeiten im Ring natürlich, aber auch vielleicht mit ihrer Art. Wer sind wirklich so 3 Typen, die du definitiv nie vergessen wirst?
Von den Aktiven darf ich das natürlich jetzt nicht so laut sagen.
Okay.
Weil könnte das natürlich sein, dass mir das negativ ausgelegt wird. Von den Nicht-Aktiven, also ich bleibe jetzt einfach mal bei denjenigen, die nicht mehr aktiv sind. Da sind jetzt nicht so viele dabei, die ich auch persönlich gesehen habe. Also ich finde immer noch Vitali Klitschko ganz beeindruckend. Okay. Also auch noch beeindruckender durch das, was er macht. Und der wirkt ja immer etwas grummeliger als sein hübscher Bruder.
Ja.
Aber er ist tatsächlich ganz, ganz lieb. Also ganz freundlich und hilfsbereit, lustig. Also gar nicht so, wie er dann so schaut. Also, und jetzt, wie er sich dann natürlich auch einsetzt für sein Land, das ist ganz spannend.
Hast du mal einen Kampf geleitet?
Nee, von ihm nicht. Ich war nur vor Ort halt oder für irgendein Interview. Da war es dann wieder so, der wurde mal interviewt und dann waren wir alle da und Da mussten die noch abgepudert werden, also Wladimir und so. Und dann hieß es, ja, du bist doch eine Frau, kannst du ihn nicht mal eben schminken, wir haben jetzt keinen da. So, das ist dann... So.
Und hast du...
Ja, natürlich.
Du hast es gemacht.
Ja, das meinst du.
Hättest ja auch
schon
den Stinkefinger zeigen können.
Ja, aber da habe ich gedacht, nee, das mache ich dann. Ja, solche Sachen eben. Nee, aber also es gibt viele, viele Boxer, aber die sind, wie gesagt, aktiv, die mich sehr beeindrucken.
Okay. Was war bisher dein größter Kampf? Vielleicht auch mit dem größten Druck, den du empfunden hast.
Das war zweimal. Einmal hatte ich einen sehr großen Kampf in Monte Carlo. Das war eine Mehrfachweltmeisterschaft von Brekkus und Bustos, und die war, da ist meine Tochter gerade ins Krankenhaus gekommen. Und die hatte eine Krankheit, die war dann wirklich 2 Jahre im Krankenhaus, weil sie so eine Autoimmungeschichte hatte und gar nicht mehr laufen konnte. Es war, und just zu dem Zeitpunkt war der Kampf, aber sie hat gesagt, nee, flieg und mach es. Und es war eben die größte Weltmeisterschaft. Und dann ist man mit dem Kopf so zwischen zu Hause und im Kampf, also so wie es eigentlich nicht sein soll. Aber man weiß, das ist so eine Chance, und das war tatsächlich anstrengend und spannend, weil, also ich bin immer wieder gerne in Monte Carlo, wenn ich da bin. Es ist einfach ein tolles, es ist klein, es ist sehr elitär, es ist spannend. Und dann Kasachstan war toll jetzt gerade auch, weil der Heimkämpfer es absolut fürchterlich fand, eine Frau als Ringrichterin zu haben. Also das hat man schon bei den Meetings gesehen, die er gar nicht haben wollte.
Durch Blicke oder durch seine Aussagen?
Auch durch die Aussagen. Also ich bin rein zum Dressing Room Meeting und gesagt, so, wir haben jetzt unser Meeting, nee, brauche ich nicht. Sagte, ach doch, brauchst du wohl schon. Also ich bestimme, ob du dieses Meeting brauchst oder nicht. Ich möchte Sachen mit dir durchgehen, wir machen das. So, also, und dann kannst du richtig, man sieht es auf den Videos, wenn ich ihn, weil dann macht er eben Sachen, dann muss ich kurz sagen, so jetzt nicht. Und dann sieht man richtig in seinem Gesicht, wie er das so fürchterlich findet, dass ich ihm gerade sage, was er machen kann und was nicht.
Und, musst du dann auch ein bisschen schmunzeln in der Situation oder bleibst du eiskalt?
Da bleibe ich eiskalt. Okay. Nee, wenn ich da schmunzeln würde, das wäre nicht gut. Das ist dann vielleicht noch Öl aufs Feuer. Aber das war da im Nachhinein, muss man natürlich schmunzeln, weil du das richtig im Blick siehst.
Hat er gewonnen?
Er hat gewonnen, ja.
Was wäre gewesen, wenn er verloren hätte?
Ja, das wäre. Und er hat vorher immer vorzeitig gewonnen und bei mir jetzt eben durch Punkte. Also er musste durch die ganzen Runden durchgehen. Aber es war seine Leistung. Ich habe ja nicht gesagt, macht weiter. Also es war toll, war ein großes Stadion, viele Leute, viel toller Kampf. Die beiden haben super gekämpft, wirklich. War ein ganz, ganz spannender Kampf. Hat Spaß gemacht und dann eben dazu, weil ich wusste, er findet es fürchterlich, mich zu haben im Ring.
Wir machen noch eine kleine Runde. Du musst ja auch als Ringrichterin blitzschnell entscheiden können. Eine Entweder-Oder-Runde. Mhm. Glocke oder Schiffshorn?
Glocke.
Ah, ja klar, Glocke. Ringecke oder Nussecke?
Ringecke, ich mag Nussecken gar nicht.
Gut, K.O.-Sieg oder Punktsieg?
K.O.-Sieg.
Ja, es hat immer was, oder?
Und vor allem wenig Diskussion im Nachgang.
Titelkampf, groß im Fernsehen oder kleine Fight Night in der Heimatstadt?
Das ist schwer.
Ist immer schön, im eigenen Bett danach schlafen zu können.
Das ist toll, aber nee, Titelkampf.
Titelkampf im Fernsehen. Ja. Publikum tobt oder absolute Stille im Ring?
Publikum tobt.
Boxhandschuhe binden oder Gong läuten?
Boxhandschuhe binden.
Ja, ist das ein meditativer Akt oder was? Wer läutet den Gong eigentlich?
Die Zeitnehmer. Die haben ganz, ganz wichtigen Part im Boxen. Die werden immer übersehen, aber die sind total wichtig. Die müssen darauf achten, eben die 10 Sekunden, den Gong richtig zu läuten, dann die 10 Sekunden vor Ende. Und wenn ich anzähle, dass sie die Zeit stoppen, dass die dann hinten rangeht und. Also, und die werden nicht ausgetauscht, die bleiben den ganzen Abend. Die haben wirklich viel zu tun.
Okay, ach witzig. So, ein fairer, aber langweiliger Kampf oder spektakulärer, aber chaotischer Kampf?
Kommt auf die Nacht davor an. Grundsätzlich ist etwas chaotisch, es bringt auch Spaß.
Linksausleger oder Rechtsausleger?
Linksausleger.
Warum? Das ist lustig, dass du da sofort eine Meinung zu hast.
Ach, bei Rechtsauslegern, da könnte ich Kilometergeld verlangen, weil das dann eben immer so ist, dass ich da so viel laufen muss, um irgendwie, das sind mir die Linksausleger lieber.
Warum musst du bei der einen Seite mehr laufen als bei der anderen?
Naja, weil es zu wenig Rechtsausleger gibt. Wenn Rechtsausleger gegen Rechtsausleger, dann ist es mir wurscht. Aber es gibt zu wenig Rechtsausleger.
Verstehe. Und Boxkampf im Regen unter freiem Himmel oder in stickiger Halle?
Unter freiem Himmel.
Schön, ne? Und wann war der letzte unter freiem Himmel? Ach, das war im Stadion in Kasachstan, oder?
Nee, Kasachstan war Stadion drin.
Das war drin.
Unter freiem Himmel war in England jetzt gerade. Okay. Und da ist es teilweise echt kalt. Und da ist tatsächlich, weil in England kannst du dich ja aufs Wetter nicht verlassen, aber die Engländer sind ja hart im Nehmen. Und ich habe immer so Wärmepflaster, diese Rückenpflaster mit. Und die quatsche ich mir dann überall rauf. Ich denke, bin ich wenigstens warm. Und einmal habe ich, als ich da im Ring, also da musste ich nicht in den Ring, sondern habe gepunktet. Und ich habe meine Wärmepflaster vergessen und wusste, es wird saukalt. Und dann bin ich zum Supermarkt und habe mir Frischhaltefolie gekauft. Und dann habe ich mich mit Frischhaltefolie eingewickelt. Ich war die einzige Person, die nicht gefroren hat. Ich wusste das noch damals vom Boxen, wenn du Gewicht machen wolltest, bist du ja in Frischhaltefolie, hast die Müllsäcke angezogen und Seil gesprungen, um eben Gewicht zu verlieren. Und da habe ich gedacht, jetzt wickele ich mich in Frischhaltefolie und dann die Sachen drüber.
Den ganzen Oberkörper und die Beine oder was wickelt man in Frischhaltefolie?
Nee, die Beine nicht, den Oberkörper.
Nur den Oberkörper?
Genau, weil wenn die Nieren warm sind, dann geht es ja eigentlich.
Die Nieren vor allem.
Genau, und dann habe ich mich da komplett in Frischhaltefolie gewickelt, ich habe ein bisschen geknistert beim Laufen, aber das war ja nicht so schlimm. Mir war warm.
Ich glaube, was wir bisher noch nicht gesehen haben, ist die Punktrichterin mit Wärmflasche.
Aber tatsächlich mit Wolldecken und sowas, das haben wir schon. Aber, oder wir nehmen unsere Winterjacken und ziehen sie uns so weit runter, dass man die im Fernsehen nicht sieht und wickeln die dann nur so um den Unterkörper.
Wie meinst du, dass man die im Fernsehen nicht sieht? Dass man was im Fernsehen nicht sieht?
Also ach so, Ringrichter meinst du?
Punktrichter, was auch immer. Richter.
Naja, du siehst ja immer meist nur den Oberkörper, weil nur der Oberkörper guckt raus.
Genau.
Und wenn es so kalt ist, dann können wir ja die Winterjacke runterziehen, dass man die öffnet und dass die quasi an der Hüfte runterbaumelt. Sieht blöd aus, aber sieht man ja im Fernsehen.
Aber oben sieht man doch, dass du eine Winterjacke anhast.
Nee, ach, das zieht mir runter. Oben hat man das.
Ich verstehe, was du meinst.
Genau, oben hat man das Ringrichter-Outfit und unten baumelt dann die Winterjacke.
Jetzt verstehe ich das. Und ganz zum Schluss würde ich dich bitten, einfach mal ein Rezept zu erstellen für einen richtig gelungenen Boxtag. Du musst nur etwas einfüllen. Wir haben also eine Portion, da brauchen wir irgendeine Emotion, dann zwei Tassen eines Lieblingsgetränks, einer Nahrung, eine Prise, dann geht es um einen schönen Ort oder eine Stimmung oder eine bestimmte Musik, ein Song, den du gerne dann brauchst, mindestens wie viele Runden boxen und zum Garnieren irgendein anderes kleines Detail oder Ritual. So, also ein Rezept für einen richtig gelungenen Boxtag bei dir.
Bei mir?
Ja, persönlich. Für dich persönlich. So, was brauchen wir? Eine Portion
Vorfreude.
Vorfreude, lustig, ja. Dann zwei Tassen
Kaffee.
Erst recht, wenn man nicht viel geschlafen hatte. Mhm. In der Nacht davor. Eine Prise, jetzt.
London und Sweet Carolina.
Ah, Sweet Caroline. Sweet Caroline.
Genau.
So hört man in Wimbledon ja auch immer. Auch im Fußballstadion vor allem auch. Ist ja immer, gerade bei den Engländern, oder?
Genau.
Wann hast du es zum letzten Mal gehört, den Song?
Häufig in England, fast immer vorm Hauptkampf. Und dann haben sie alle ihre Feuerzeuge oder Handylichter ja mittlerweile. Und dann krölt das ganze Stadion. Und das ist einfach eine Stimmung, es ist toll. Da freut man sich richtig, dass man da sein darf. Dann ist man einfach dankbar, dass man das erleben darf.
Warum plötzlich dieser Song? Vor 5 Jahren war der noch nicht so präsent, meine ich. Plötzlich hören wir den überall bei Sportveranstaltungen, vor allem in England. Plötzlich ist der da. Wer hat denn damit mal angefangen?
Das weiß ich nicht. Aber es ist so ein Ohrwurm.
Ich weiß, das ist auch schon seit 30 Jahren und länger wahrscheinlich. Ne?
Ist wahrscheinlich irgendwann aus England rübergekippt.
Ja, irgendeiner hat es plötzlich mal rausgeholt und gespielt und hat sich dann selbstständig gemacht. So, dann mindestens, wie viele Runden?
10. Ja, acht, okay. Naja, 10 wäre gemein für die Boxer. Also mindestens 8, lieber 10 bis 12.
Man könnte ja auch einfach froh sein, wenn man einfach ein bisschen früher Feierabend hat. Wenn so ein Ding nach 3 Runden vorbei ist, aber du willst es, ne? Du willst es auch genießen dann.
Genau, man möchte auch so ein paar Runden auf die Uhr bekommen, ein bisschen arbeiten.
So. Wir haben also eine Portion Vorfreude, 2 Tassen Kaffee, eine Prise London mit Sweet Caroline, mindestens 10 Runden und als Garnitur.
Naja, am Abend vorher habe ich mein Ritual, nicht an dem Abend, am Abend vorher.
Und zwar?
Meistens sitze ich dann, man geht ja die Sachen nochmal durch und dann sitze ich da und stricke mit einer Gesichtsmaske auf und versuche mich zu entspannen. Ich setze mir so irgendwie so eine Gesichtsmaske auf.
Ach so, also mit Gurken und so.
Ja, also Gurken diese Fertigmasken, die man auch mit in den Flieger nehmen kann, so Fußmasken, also so diese ganzen Entspannungs-Schönheitssachen, für die man nie Zeit hat, setze ich mir immer hin und bestelle mir was zu essen aufs Zimmer und stricke, schaue irgendeinen Film, habe das an oder lese gerne und dann komme ich so richtig runter, um dann in den nächsten Tag zu starten.
So beginnt dieser perfekte Boxtag mit dem Kampf. Diana, danke dir für diese Begegnung. Und das Tolle ist, dass wir jetzt fortan mal wieder ganz anders nicht nur auf die Boxer gucken oder Boxerin, sondern auch auf die Ringrichter. Was die für einen Job haben. Hat mich schon mal ein Fußballschiedsrichter fasziniert. Felix Brüch hat damals erzählt, dass er während eines Spiels an die 250 Entscheidungen treffen muss. Die sind nicht alle immer so schwer, aber das ist dann schon ganz schön viel, was er auch selbst so empfindet. Und das ist dann schon auch eine echte Herausforderung.
Und es sind ja alles Sofortentscheidungen.
Und es sind alles noch Sofortentscheidungen. Also kein Job für Entscheidungsschwache.
Überhaupt nicht.
Wie ist das im Alltag? Wie ist das im echten Leben? Kannst du dich gut entscheiden oder weniger gut?
Ich entscheide mich, glaube ich, zu schnell teilweise sogar. Das ist wirklich drin. Also bei mir geht es ganz schnell. Ich mag was oder wollte ein Auto kaufen, dann habe ich das, also fand ich toll, dann habe ich gedacht, warum muss ich weiter gucken? So, also ich entscheide mich sehr schnell, ja.
Wahrscheinlich auch gut geschult durch deinen Job. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schwerer kann ich mich entscheiden. Es war nie ein Problem. Und plötzlich denke ich mal, oh ja, oder doch lieber das, oder doch lieber das. Ich entdecke eine Entscheidungsschwäche mit dem Alter. Ich dachte, es müsste andersrum sein eigentlich. Ich habe den falschen Beruf.
Vielleicht ändert sich das ja nochmal.
Ja. Dir, toi 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 für all die Reisen und deine Tätigkeit. Und sehen wir dich im Fernsehen dann auch die Tage mal. Hast du schon einen Termin zufällig? Ein großer Kampf, der möglicherweise auch bei uns übertragen wird?
Leider nicht. Das kommt immer, das ist das Blöde beim Boxen. Wir bekommen unsere Sachen, unsere Einteilung 3 Wochen, 2 Wochen vorher. Nicht so wie beim Fußball, wir hätten es gern so. Aber
was ist mit Simon Zachnuber? Hast du den mal bewertet? Hast du da mal gepunktrichtet?
Ich glaube, dass ich Simon schon mal im Ring hatte. Ich habe ihn so oft am Ring gesehen, dass ich...
Oder?
Ich möchte aber nicht lügen.
Nein.
Ich glaube, ja.
Einer unserer erfolgreichen Boxer, die wir zurzeit haben. Was ist er? Schwergewicht? Mittelschwergewicht? Was macht Simon?
Simon müsste Cruiser sein, glaube ich.
Entweder
oder ist er halbschwer? Nee, halbschwer.
Er ist schon. Irgendwas mit schwer war dabei.
Dann müsste
ich habe es nämlich auch vergessen.
Dann
aber
müsste er halbschwer
dann
sein.
Dann ist er Halbschwergewicht.
Ich habe immer gedacht, der ist eher in Richtung Welter.
Bei dem begeistert mich ja, dass der hat einfach so Bock auf Boxen. Der kann es nicht erwarten, bis es wieder losgeht. Kaum hat er seinen Titel verteidigt, will er einfach am liebsten nächste Woche wieder in den Ring steigen. Das finde ich so irre bei dem.
Sympathisch, absoluter Schwiegersohn-Typ.
Oder? Also, so ein Sonnyboy.
Ja, ganz, ganz sympathischer, ganz, ganz netter Boxer, der sich auch nicht zu schade ist und immer viel, viel trainiert. Und der sich was traut. Das ist ja das Problem heutzutage, dass viele sich nicht trauen, gegen andere gute Boxer zu boxen. Und er traut sich.
Das, ne?
Und das ist, muss man ihm hoch anrechnen.
Und ist ja noch amtierend, oder?
Ja.
Die letzten hat er alle immer gewonnen, ne?
Ja, ich glaube, er ist noch, ja.
Darfst du als Deutsche einen deutschen Punktrichtern?
Ja, muss ich sogar.
Musst du sogar?
Also, die versuchen darauf zu achten, dass ein Neutraler und jeweils einer von dem jeweiligen Land dort ist.
Das wusste ich nicht. Hatte ich mich vorhin gefragt, als du sagtest, der Engländer in Liverpool, da war ein Engländer, der den Engländer, die Engländerin war das in dem Fall, bewertet hat. Beim Schiedsrichter im Fußball ist es ja undenkbar. Kein deutscher Schiedsrichter würde jeweils eine deutsche Mannschaft oder sowas schiedsrichten dürften. Aber bei euch ist es tatsächlich so, jeweils aus einem Land plus noch
versuchen sie darauf zu achten. Man kann es nicht immer umsetzen, aber sie versuchen darauf zu achten. Und in einigen Ländern, so wie in England und auch in Deutschland, ist es so, dass die Verbände durchgesetzt haben, dass der Ringrichter immer aus dem Land kommt.
Okay, guck mal. Und dann sag noch ganz zum Schluss, du siehst, es tun sich so viele Türen hier auf, aber was hältst denn du von so einer Boxgeschichte wie Halmich gegen Raab?
Ich find's gut.
Echt?
Ich find's gut, weil es Leuten den Weg zum Boxen öffnet. Halmich ist sympathisch, Raab kann man mögen oder nicht, aber polarisiert. Ne? Und es öffnet oder zeigt Leuten diesen Sport. Und die zeigen ja nicht nur den blutigen Kampf, wenn man ihn so nennen möchte, sondern auch, wie sie trainieren und was da eigentlich dranhängt an Schweiß, um in den Ring zu steigen. Also es ist nicht nur draufhauen. Das wird so ein bisschen, ja, also ich finde es schade, dass das Promi-Boxen oder solche Kämpfe größer sind als die Hauptkämpfe mittlerweile. Aber es hilft, ich finde, es hilft dem Boxsport.
Hält die sich denn zurück, Regina Halmich? Würde die den nicht einfach platt machen können, automatisch?
Naja, allein durchs Gewicht und wenn er trainiert hat, ist es schon schwieriger, da ranzukommen. Und dass ihre Schläge was bewirken bei ihm, ist natürlich etwas schwerer. Aber natürlich ist sie dem komplett überlegen. Also
sie hält sich schon ein bisschen zurück dann. Sie geht nicht all in.
Das möchte ich...
Also es ist ja nur eine Einschätzung. Du weißt es ja nicht.
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass die ist zu ehrgeizig, dass sie es nicht. Sie geht so weit rein, wie sie muss. Mhm. Und wenn sie weiter reingehen müsste, um zu gewinnen, glaube ich, würde sie. Dafür ist sie, glaube ich, zu ehrgeizig. Und sie ist ja immer fit. Sie ist ja immer im Training. Und ich glaube, das kann man nicht abschätzen. Genauso wie bei damals Darius Michalczewski, wo der Trainer gesagt hat, der ist so ehrgeizig, der kann doch nicht mal seine kleinen Kinder im Mensch ärger dich nicht gewinnen lassen.
Es gibt wirklich solche Väter, also offensichtlich. Man muss nicht übertreiben, es gibt sie.
Ja.
Konntest du deine Kinder im Mensch ärger dich gewinnen lassen?
Bis zum gewissen Alter, bis ich gedacht habe, jetzt müssen sie auch mit Niederlagen umgehen können.
Bis die Tage wieder.
Bis dann, danke.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wie schön ist Rheinland-Pfalz? Natur, Weinberge und der Nürburgring natürlich. Hi, ich bin Max Dehling und im neuen Podcast Höllenrausch erzähle ich euch die spektakuläre Geschichte der legendärsten Rennstrecke überhaupt.
Michael gets back into Montoya and Schumacher retakes the lead.
Und es geht auch darum, was mit einer Rennstrecke passiert, wenn der größte deutsche Rennfahrer aller Zeiten in den Ruhestand geht.
Das war Katerstimmung, ganz klar. Schumi ist weg. Wer weiß, wie es jetzt weitergeht.
In Höllenrausch hört ihr unvergessliche Formel-1-Momente. Und die unvorstellbare Geschichte um einen riesigen Finanzskandal am Ring, der sogar einen Minister hinter Gitter gebracht hat. Ab dem 14. März geht's genau hier an dieser Stelle los mit der ersten von 6 Folgen. Also folgt diesem Podcast, damit ihr nichts verpasst. Ich freue mich auf euch.